Radio 1 Arena. Dagrun Hinze, Schriftstellerin und Fußballphilosophin.
Hallo Dagrun.
Hallo.
Bevor wir den neuen Co-Trainer würdigen, vielleicht erst nochmal der Blick zurück. So der typische Co-Trainer in der Bundesliga hatte, ich sag mal so in den 70er, 80er Jahren, was zu tun vor allem?
Naja, also ich würde sagen, der war vor allen Dingen damit beschäftigt, Hütchen fürs Training aufzustellen und Linien zu ziehen und wahrscheinlich, wenn ein Spieler krank war oder anderweitig ausfiel, den im Trainingsspiel zu ersetzen. Also am Tablet hat er nicht gehangen und Daten ausgewertet, sondern das war, glaube ich, eine sehr harte, männliche Sache, die wahrscheinlich auch noch dann mit dem Einsammeln von verschwitzten Trikots oder so zu tun hatte. So stelle ich mir das jedenfalls vor.
Inzwischen ist das radikal anders und eine breite Öffentlichkeit in Deutschland hat das jetzt spätestens im Herbst mitgekriegt, wie wichtig der Co-Trainer inzwischen im Fußball ist, als nämlich Jupp Heynckes gesagt hat, ja, ich übernehme den Job beim FC Bayern München, aber nur, wenn ich auch meinen Wunsch Co-Trainer kriege. Peter Hermann hieß dieser Co-Trainer, den die Bayern dann tatsächlich aus dem laufenden Vertrag rausgekauft haben, damit der Heynckes den wirklich kriegt. Was ist an diesem Trainer in München vielleicht exemplarisch?
Ja, das ist eine wahnsinnig interessante und sympathische Figur tatsächlich, wie ich finde, der ja tatsächlich für diese Rekordablöse von angeblich 1,75 Millionen Euro von Düsseldorf geholt wurde, was ihn zum teuersten Co-Trainer der Welt macht. Der hat Zeit seines Lebens inzwischen, glaube ich, 14 Cheftrainern zugearbeitet und ist einfach jemand, der wirklich als Fußballverrückter bekannt ist, einfach seine Arbeit machen zu wollen und eigentlich mit dem Geschäft als solchem gar nicht so zu tun haben zu wollen. Und ich fand es ja nahezu rührend zu sehen, als Jupp Heynckes kürzlich an Grippe erkrankt war, musste Peter Hermann dann ja sozusagen ins Rampenlicht treten und alleine gegen Schalke da auflaufen. Und man konnte sehen, wie sehr der das hasst, also diese Art von Öffentlichkeit zu haben, weil das, glaube ich, wirklich jemand ist, der unglaublich viel Taktikverständnis hat, unglaublich dicht dran ist an den Spielern und einfach in der zweiten Reihe unbedingt bleiben will.
Das heißt, in der zweiten Reihe der Co-Trainer, das ist grundsätzlich der Typ Tüftler?
Ich würde denken, ja. Also ich meine, die Trainerteams werden immer größer und es gibt Spezialisten für alles und wahrscheinlich sind das auf eine Weise auch nerdige Spezialisten, die halt in ihren einzelnen Disziplinen da tatsächlich irgendwie vor sich hin tüfteln und da immer genauer und präziser werden bei Taktikvorstellung, bei dem Einarbeiten von Standards und so weiter. Also genau, ich würde sagen, Typ Tüftler trifft es eigentlich ganz gut.
Dann hat man auch oft den Eindruck, der Co-Trainer ist auch eine Art ewiger Co-Trainer. Muss man auch so ein Gen mitbringen, dass man gar nicht später irgendwann mal selber Chef werden will?
Naja, grundsätzlich ist es wahrscheinlich für so ein Teamgefüge nicht so schlecht, wenn der Chef nicht das Gefühl hat, dass der Co-Trainer nur darauf lauert, seinen Job zu übernehmen. Das ist sicherlich das eine. Und zum anderen ist es vielleicht wirklich so, dass diese Aufgaben da inzwischen sehr unterschiedlich sind. Also wenn man als Cheftrainer wahrscheinlich inzwischen eher so eine Managementfunktion hat und versuchen muss, sozusagen dieses ganze Team zu führen, kann sich der Co-Trainer halt sehr akribisch in seinen Spezialbereich reinfummeln. Und das vielleicht beinhaltet es auf eine Weise auch tatsächlich eine Vorliebe dafür, in der zweiten Reihe zu bleiben und eben das auch genau in dieser Position weitermachen zu wollen.
Andererseits haben wir in Deutschland diesen einen ganz berühmten Fall, dass ein Co-Trainer danach selber ein sensationeller Cheftrainer geworden ist. Joachim Löw war der Co-Trainer bei Jürgen Klinsmann bei der WM 2006 und später dann selber Chef. Das ist aber schon eine sehr, sehr spezielle Geschichte, oder?
Ich glaube auch, dass die nicht repräsentativ ist für den Co-Trainer an sich. Ich meine, daran wird vor allen Dingen deutlich, wie unglaublich kompetent und wichtig diese Leute einfach sind inzwischen in diesem Teamgefüge. Weil natürlich hat Jogi Löw sicherlich auch vorher gar nicht so viel andere Arbeit gemacht, als er es jetzt tut. Jetzt hat er halt noch weitere Co-Trainer an seiner Seite. Also, aber ich glaube tatsächlich, das werden wir nicht erleben, dass diese Art von Beförderung und Karriere jetzt so ohne weiteres immer passiert.
Im Gegenteil, irgendwie müssen wir verhindern, dass Joachim Löw uns irgendwann mal von Bord geht. Ja. Siehst du irgendeine Möglichkeit? Ich meine, der Mann ist Teil des nationalen Kulturerbes, wenn nicht sogar Weltkulturerbe. Der kann doch nicht irgendwann mal in Ruhestand gehen.
Nein, das wäre furchtbar, aber ich weiß nicht, was man machen soll. Vielleicht müssen wir ihn einfrieren oder klonen oder irgendwie sowas. Also es ist tatsächlich schwer vorstellbar, was in der Post-Löw-Ära eigentlich passieren soll mit der deutschen Nationalelf.
Okay, wir müssen ihn irgendwie retten, Damen und Herren. Wenn Sie Vorschläge haben, unterbreiten Sie Vorschläge. Dagrun Hinze, unsere Radio 1 Fußball-Kolumnistin über den neuen Co-Trainer im deutschen Fußball. Dankeschön.
Tschüss.